Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin und selbstständige Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Mit so ein paar Schwerpunktthemen wie zum Beispiel Adultismus und Partizipation. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage feahaftfinger.de. Und in diesem Podcast versuche ich im Moment jeden Monat 3 Folgen rauszugeben. In 2 davon spreche ich alleine und in einer davon meistens mit einem Gast zu einem aktuellen Thema, das Kitas betrifft. Das können einzelne Situationen sein oder das können auch größere Themen mal sein. Und in dieser Woche habe ich wieder einen Gast und zwar zum Thema Inklusion. Ich habe ja gesagt, größeres Thema. Laura Merktle ist zu Gast. Sie ist Erzieherin und sie ist stellvertretende Kita-Leitung mit den Schwerpunktthemen bedürfnisorientierte Pädagogik und Inklusion. Sie gibt selbst auch Seminare dazu. Unter anderem, Achtung, unbezahlte Werbung bei Mira Kita. Voll empfehlenswert. Alle dahin gehen, wichtig. Und beim Pädagogikum. Das ist das Fortbildungsinstitut von Daniela Faller, die du womöglich schon kennst. Die hat nämlich auch hier im Podcast schon mal einen Gastplatz gehabt, sage ich jetzt mal. Da ging es ums Thema, wenn ich es jetzt noch richtig zusammenkriege, Veränderungen im Team begleiten. Ich weiß nicht mehr, wie die Folge heißt. Aber du kennst das Spiel. Scroll dich durch, du wirst es finden. Genau, so. Und mit Laura Merktle möchte ich heute, wie gesagt, über Inklusion sprechen. Laura, ich freue mich voll, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch riesig. Hallo.
Hallo. Ich habe ganz kurz gesagt, du bist Erzieherin, du bist stellvertretende Leitung. Du gibst selbst Seminare, vor allem auch eben zum Thema Inklusion. Und darüber wollte ich ja jetzt heute auch mit dir sprechen. Habe ich irgendwas vergessen, was dir wichtig wäre?
Nein, war alles mit drin. Alles
gut.
Richtig, alles wichtig, alles dabei.
Sehr gut. Ja, Inklusion. Ich kann mich erinnern, ich hatte ganz am Anfang schon mal ein Gast, ich glaube in Folge 5, da ging es auch um Inklusion und ich habe gedacht, es ist doch jetzt voll gut, wenn wir nochmal darüber sprechen. Und als allererstes würde ich dich, glaube ich, gerne fragen, was ist der Unterschied zwischen Inklusion und Integration?
Ja, ein Riesenunterschied.
Ja, aber das wird immer noch so synonym verwendet, oder?
Ja, total. Ja, ganz oft. Also einen größeren Unterschied kann es in meinen Augen ja fast gar nicht geben. Also Inklusion als die Pädagogik, die Strukturen verändert, die in Vielfalt als selbstverständlich sieht und Integration dazu natürlich als Gegenteil, indem nicht die Strukturen verändert werden, sondern die Menschen innerhalb der Strukturen. Also das ist für mich so der allergrößte Unterschied, der es in Kitas dann auch ausmacht.
Ja, also du würdest sagen, wenn ich das jetzt nochmal richtig hinkriege, du würdest sagen, bei der Integration versucht man, den Menschen an die Struktur anzupassen und bei der Inklusion quasi umgekehrt.
Ja, richtig.
Ja, okay. Und warum wird das immer noch so viel verwechselt oder irgendwie so synonym auch benutzt? Weil es ist ja wirklich dann einfach was ganz anderes.
Ja, tatsächlich, total. Ich weiß es nicht. Ist es der Anfangsbuchstabe? Ist es das I? Häufig wird ja auch nur von I-Gruppen oder I-Kindern und Co. gesprochen.
Ja, stimmt.
Ist es das I? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist schon auch so ein bisschen der Schwerpunkt. Wie setzt man sich mit dem Thema auseinander? Wie viel Freiheit kann ich da auch zulassen? Und Strukturen sind natürlich auch was Halt gibt. Und bin ich da so bereit, die einfach zu verändern, die abzubauen, die aufzusprengen gegebenenfalls?
Und das ist schon was, also höre ich jetzt so raus, was du sagen würdest, für Inklusion ist es wichtig, sich die Strukturen nochmal anzugucken und zu schauen, was brauchen wir wirklich und was kann vielleicht auch weg.
Ja, absolut. Absolut. Das ist in meinen Augen so das gängige Thema. Da geht es ja auch, das würde ich jetzt gar nicht so unbedingt nur der Inklusion zusprechen. Das ist ja auch, worum es bei der Bedürfnisorientierung geht, worum es bei Partizipation geht, die Strukturen aufzubrechen. Natürlich brauchen wir irgendwo einen Rahmen und Strukturen, aber Strukturen, die man verändern kann, die man aufbrechen kann, Strukturen, in denen Platz ist für Vielfalt, Individualität.
Und die halt in sich auch irgendwie veränderbar sind.
Ja, unbedingt.
Ja. Ja, weil das ist ja so mein Punkt immer mit der Strukturflexibilität, dass ich halt sage, wir brauchen eine Struktur und die bringt uns nichts, wenn sie verhindert, dass ich auf individuelle Bedürfnisse eingehen kann.
Ja, und
So.
Das ist so der springende Punkt zwischen Integration und Inklusion. In der Integration hindert uns die Struktur wahnsinnig. Und dann ist natürlich, was verändern wir dann? Und dann ist das Erste, was wir verändern, das Kind oder der Mensch in dem System.
Und würdest du jetzt sagen, also ich finde schon, dass immer noch eher versucht wird, das Kind zu verändern, als die Umgebung anzupassen, obwohl das ja so ein altes Ding ist. Ich glaube, Montessori hat schon gesagt, wir müssen die Umgebung an das Kind anpassen und nicht
Ja.
umgekehrt. Würdest du sagen, das ist wirklich noch so ein Gedankengut, das dir auch in Seminaren begegnet?
Ja, tatsächlich. Schon noch ziemlich oft. Also, wie du sagst, wir wissen es ja schon ganz lang. Maria Montessori ist da ja nur ein Beispiel. Die Forschung ist da ja mittlerweile auch richtig weit, was das Thema betrifft. Und trotzdem erleben wir es ja in ganz vielen Kitas noch. Seien es so Klassiker wie der Morgenkreis oder die Gartenzeit pünktlich um 11 oder ähnliche Dinge. Also das gibt es in vielen Kitas, ist das ja gang und gäbe, dass das Strukturen sind, waren jetzt nur ein paar Beispiele, die nicht aufgebrochen werden können, wollen, ja, gemacht werden.
Ja, ich glaube, das es ist so von allem, ne? Die nicht aufgebrochen werden können, wollen, dürfen, wie auch immer.
Ah, das ist die Frage dahinter.
Ja, und ich denke immer, wer entscheidet das denn? Also auf welchem Grundsatz entscheide ich denn, welche Struktur ist jetzt super wichtig und welche kann vielleicht weg oder so? Also woran erkenne ich denn, ob eine Struktur auch hinderlich ist? Gibt es da irgendwie so ein, also normal frage ich die Best-Practice-Beispiele auch immer erst später, ne? Aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, daran kann ich erkennen, ob die Struktur uns gerade hindert?
Ja, total. Also Grundlage für alles natürlich die Beobachtung. Also immer dann, wenn ich merke, hey, da kommt jemand an eine Grenze im System, dann ist es, spätestens dann ist Zeit, diese Grenze zu hinterfragen. Oder wozu wir in unserer Kita die Kinder auch wahnsinnig ermutigen, ist, sich zu beschweren. Also auch sich trauen, mal zu sagen, hey, das passt für mich gerade gar nicht oder fühlt sich für mich nicht gut an, ich brauche was anderes. Und spätestens dann habe ich auch total den Anlass, da nochmal zu reflektieren und zu sagen, okay, warum machen wir das denn eigentlich? Oder auch mit den Kindern gemeinsam zu besprechen, warum machen wir das denn so? Macht es für euch Sinn? Macht es für uns Sinn? Was ist denn da die Begründung dahinter? Also da ganz offen zu sein und auch offen dafür zu sein, dass jemand ums Eck kommt und sagt, für mich passt es nicht, müssen wir nochmal neu denken.
Ja, und also gerade so Beschwerden, das gehört ja auch zur Partizipation mit dazu, ne? Ist ja auch eigentlich ein Kinderrecht. Und ich finde, da trifft sich's ganz gut, weil auch Inklusion ist ja ein Recht,
Ja.
das es gibt. Ja. Kannst du da was dazu sagen, wie ist Inklusion als Recht der Kinder zu verstehen?
Ja, Inklusion steht in den Kinderrechten. Kinderrechte sollten ja generell die Basis unserer Arbeit sein. Also haben wir es da schon mal verankert mit Recht auf Gleichbehandlung, Recht auf Bildung, Recht auf Förderung und Teilhabe, Inklusion generell. Und dann steht es natürlich auch noch in der UN Behindertenrechtskonvention und zwar sehr deutlich: Kinder dürfen nicht ausgeschlossen werden und müssen Zugang zu einem inklusiven Bildungssystem haben. Ja, und damit haben wir es rechtlich festgelegt und damit stellt sich die Frage, ob Inklusion, ob wir es überhaupt tun, stellt sich dann gar nicht mehr. Also an dem Punkt ist es hoffentlich eine Selbstverständlichkeit.
Ja, gut, aber das heißt ja eigentlich auch, dass man sich auch nicht mehr so hinter dieser Integration verstecken kann. Ich meine, du hast ja total easy dieses Riesenthema auf den Punkt gebracht und hast gesagt, es geht einfach nur darum, wie werden Strukturen gebaut, für wen passen die dann, ja? Und das
Ja.
heißt, wir können uns, wenn man jetzt das so sieht, was du gerade gesagt hast, eigentlich nicht hinter diesem Integrationsbegriff verstecken. Wir können.
Eigentlich ja. Aktuell ist ja, also ich denke, der Grund, wieso viele Kitas noch zur Integration greifen, ist die Finanzierung, ist die Möglichkeit für kleinere Gruppen, für mehr Fachkräfte und Unterstützungsmaßnahmen. Ich denke, dass das auch ein ganz großer, entscheidender Punkt ist. Ich glaube trotzdem, dass wir das auch in der Inklusion sehr gut schaffen könnten. Also generell sagt ja die UN-Behindertenrechtskonvention nicht, du Erzieher, du machst jetzt Inklusion. Sie verpflichtet ja nicht unbedingt einzelne Personen, sondern das ganze System dahinter. Also das komplette Konstrukt.
Und Also in meinem Kopf macht es totale Knoten, ne? Weil jetzt kommen wir ja schon zum nächsten Thema, dass Leute dann sagen, bei uns geht keine Inklusion, weil die Gelder sind nicht da, das System ist nicht da, die Gruppen sind zu groß und so weiter. Also wie begegnest du dem? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, auch in deinen Seminaren sitzen ja wahrscheinlich Leute, die solche Dinge dann sagen. Und ich würde behaupten, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf, welche Strukturen gibt es denn, dann ist ja in jeder Kita was möglich, unabhängig von Geldern, unabhängig davon, welche Gebäude wir haben. Und dann ist es nicht so, ist es jetzt ein Denkfehler bei mir?
Nein, absolut. Und das ist für mich so ein bisschen der springende Punkt. Ich kann den Ärger verstehen und im ersten Gedanken auch die Verzweiflung dahinter zu sagen, oh, es geht bei uns aber nicht. Aber dann muss es ins Weiterdenken kommen. Also ich behaupte, es geht in jeder Kita. Es geht immer, es geht überall, egal unter welchen Rahmenbedingungen. Wir können immer irgendwo eine Lösung finden. Im Grunde geht es ja um die Kinder, mit denen wir arbeiten, um deren Bedürfnisse. Es geht ja gar nicht direkt um Diagnosen oder ähnliches. Das sollten wir ja eigentlich komplett unabhängig sehen, sondern generell einfach die Bedürfnisse unabhängig von irgendwas. Und das kann ich im Alltag machen, ohne Finanzierungen, ohne irgendwelche Gebäude. Ich behaupte, für jede Barriere gibt es irgendwo eine Lösung.
Finde ich gut. Nee, also du merkst, natürlich ist Inklusion, also war für mich schon immer ein mega großes Thema, war für mich schon immer mega wichtig. Ich habe auch in meiner Praxiszeit versucht, wirklich für alle Kinder es möglichst irgendwie passend zu bauen. Und ich bin immer wieder selbst darauf gestoßen, dass Leute dann, also unter anderem daher kommt auch das mit der naiven Welt, dass Leute mir dann gesagt haben, ja, das klingt jetzt alles total toll, aber in der Praxis ist es ja nicht machbar. Und ich habe genau das, was du jetzt sagst, auch immer gesagt, nämlich doch, das ist machbar, wir müssen ja nur rausfinden, wie.
Ja, total wichtig. Und das ist in jeder Einrichtung anders. Also ich kann jetzt als Referentin rumziehen und sagen, so und so machen wir das und das ist super. Und das passt in der anderen Einrichtung aber nicht gut, weil da andere Kinder sind, weil da andere Fachkräfte sind, weil andere Gegebenheiten sind. Da muss jeder für sich selber eine gute Lösung finden. Und die gute Lösung gibt's.
Und jetzt hast du kurz auch schon gesagt, das ist auch unabhängig von Diagnosen.
Ja.
Kannst du da noch irgendwas ausführend dazu sagen? Ich habe keine genaue Frage, aber ich dachte gerade, ja, irgendwas klingt da in mir jetzt so an, dass ich denke, ja, bitte.
Ja, die Frage ist halt, was sagt eine Diagnose immer aus über, ich spreche jetzt immer von Kindern, natürlich geht es um Menschen, in meinem Fall geht es nur um Kinder. Was sagt die Diagnose über das Kind aus? Also im Prinzip ist das meistens ein Begriff, der das Kind irgendwie einordnet. Und trotzdem ist es ein Spektrum und trotzdem steckt hinter jeder Diagnose vielerlei verschiedene Bedürfnisse. Ich bräuchte die Diagnose gar nicht unbedingt wissen, wenn ich an den Bedürfnissen arbeite, wenn ich mit den Kindern an ihren Interessen arbeite, wenn ich den Kindern generell offen gegenüber bin. Ganz oft ist es ja so, dass wir, sobald wir eine Diagnose hören, auch schon so ein fertiges Bild in unserem Kopf haben. Ah, ADHS, okay, dann ist es so und so, der braucht das und das. Und das ist es ja überhaupt gar nicht. Und es hat mich total geprägt. Ich finde, das ist so ein schöner Ansatz zu sagen, hey, ich lerne jetzt erstmal das Kind oder den Menschen einfach nur so kennen. Das bringt uns so, so viel mehr an der Persönlichkeit, ja, da nachzufragen, an den Bedürfnissen zu spüren, die Interessen abzufragen. Da macht natürlich auch Beziehung und Bindung und das ist das A und O.
Finde ich, also ja. Ich finde mich da gerade sehr, sehr doll wieder und ich hoffe, es geht vielen so, wenn die das hören. Ich glaube, was manchmal, also ausgehend davon, dass Integration, glaube ich, immer noch eben mit Inklusion so ein bisschen synonym verwendet wird, glaube ich, denken wirklich viele beim Begriff Inklusion als allererstes eben an eine Diagnose, an eine Behinderung, was es ja gar nicht unbedingt sein muss, aber ich glaube, dass wirklich da manche noch so ein bisschen Sorge haben, nicht gut vorbereitet zu sein auf die Kinder, die dann da kommen mit ihren Diagnosen, was immer es ist, ne? Ob es jetzt ein Down-Syndrom ist, ob es irgendwas im Autismus-Spektrum ist, oder wirklich in Form von einer körperlichen Behinderung, dass das Kind irgendeine Gehhilfe benötigt oder so. Ich glaube, dass da viele Sorge haben, dass Inklusion eben bedeutet, man muss eigentlich noch mal einen neuen Beruf lernen, der irgendwie in Richtung Pflege geht oder so.
Um Gottes Willen, nein. Nein, also wir sind Fachkräfte, wir sind keine Ärzte, wir sind keine Psychologen, wir sind pflegerisch nicht entsprechend ausgebildet, aber das ist gar nicht so der springende Punkt. Also es geht ja gar nicht darum, wie gehe ich mit Kindern mit Autismus oder Down-Syndrom oder ähnlichem generell um, sondern die Frage ist ja, was braucht das Kind gerade? Unabhängig von seiner Diagnose, was ist dem Kind wichtig, was braucht er? Und dafür sind wir ausgebildet als Fachkräfte und dafür sind wir ja auch Menschen mit Empathie, die da reinspüren können, die da ein gutes Gefühl haben. Und dann haben wir trotzdem ja immer noch die Möglichkeit, uns Wissen einzuholen. Also wir können Fortbildungen machen, wir können Literatur lesen, wir können uns mit Fachdiensten verknüpfen und da nachfragen und natürlich auch mit dem Kind selber und mit der Familie sprechen und da nach Erfahrungen fragen, nach Bedürfnissen, nach Wünschen, was ist euch wichtig? Dann würde ich fast behaupten, mehr braucht es dann tatsächlich gar nicht mehr.
Und würdest du, also nochmal anders gefragt, jetzt haben wir ja Kitas, die haben so viel Personalmangel. Wenn man das jetzt so hört, ne, es geht dann darum, die Bedürfnisse rauszufinden und zu gucken, welche Strukturen kriegen wir hin. Und dann haben wir Personalmangel. Macht's das schwieriger, so deiner Erfahrung nach?
Mach mich jetzt unbeliebt, aber ich behaupte nein.
Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Wirklich, ich habe mich bemüht, ja. Ich habe gedacht, du sagst jetzt, ja, ist schon, ja. Okay, aber erzähl mal, wie siehst du das?
Also grundsätzlich hat für mich Inklusion keine Grenze, weil es ein Kinderrecht ist, weil es einfach festgeschrieben ist, weil jeder dieses Recht auf Inklusion hat. Also das Inklusion als Recht hat in meinen Augen keine Grenze, weil es tatsächlich einfach Fakt ist, kein Kind darf ausgeschlossen werden, jedes Kind hat Recht auf Teilhabe. Inklusion ist nichts Optionales. Klar, fehlendes Personal, Gebäude mit Barrieren oder größere Gruppen, keine Frage, das ist herausfordernd, das kann eine Grenze sein, aber nicht die Grenze fürs Kind, sondern die fürs System. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden. Und klar, sind wir auch mal überfordert, um Gottes Willen. Also bei uns gibt es auch Personalmangel, natürlich. Und da darf auch mal Überforderung sein. Aber die Lösung aus dieser Überforderung darf nicht sein, das Kind passt nicht oder das Kind kommt zu kurz. Sondern die Frage ist dann eher, welche Unterstützung braucht dieses System, damit es wieder passt, damit es weiterhin bestehen kann. Also Ausgrenzung ist da gar keine Lösung. Ich stelle mir ganz oft auch die Frage, macht es wirklich so kompliziert? Also wenn ich Inklusion jetzt ansetze, als Gedanken, das System zu verändern. Klar, das ist eine Weiterentwicklung, die ist auch nie abgeschlossen. Das ist Prozess und Prozess ist immer irgendwo anstrengend und herausfordernd. Aber wenn man den Weg so ein paar Schritte gegangen ist, merke ich für mich persönlich eine unwahrscheinlich große Erleichterung, die da mit einhergeht. Durch diese offene Haltung, durch Sprengen von Systemen. Also wenn wir jetzt als ganz einfaches Beispiel, was bestimmt viele Einrichtungen kennen, die Gartenzeit um 11 Uhr. Also statt, dass ich stundenlang mit Kindern diskutiere, doch, du gehst jetzt in den Garten und jetzt gehen alle raus, in der Zeit habe ich auch einfach nochmal eine Möglichkeit eröffnet, dass das Kind drin bleiben kann. Also ich glaube, das, was vielleicht anstrengend oder herausfordernd werden kann, ist, sich selbst so ein bisschen von seinen Gewohnheiten zu lösen und da ein bisschen offen zu werden, locker zu lassen, das ja auch so ein bisschen abzugeben an die Kinder. Ich glaube, dass das so ein bisschen das ist, was anstrengend sein kann am Anfang. Aber das ist das, was dann viel, viel mehr möglich macht.
Ja, das ist ein bisschen lustig, weil das echt die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Also ich kam ja auch so aus diesem Ding von, wir brauchen diesen Tagesplan und das muss irgendwie Orientierung geben und so. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Sachen umzudenken oder einfach für einzelne Kinder anders zu machen, weil ich gemerkt habe, es führt hier geradezu gar nichts, außer in irgendeinem blöden Machtkampf, den ich nicht haben will. Und dann habe ich irgendwann gedacht, warum machen wir das denn nicht für alle Kinder und was braucht es dafür? Und das, also mir persönlich hat es eine unheimliche Freiheit eröffnet in meiner pädagogischen Arbeit tatsächlich. Und
Total.
ich dachte auch für mich, Das stärkt die Beziehung zu einzelnen Kindern so viel mehr, weil ich ja dieses Ganze, ich sehe, was du brauchst und ich kann da gut drauf reagieren, ganz anders transportiert kriege in dem Moment.
Ja, total. Wir hatten da auch mal so eine schöne Diskussion. Also bei uns ist das entstanden. Wir haben uns die Einrichtung geöffnet, wir arbeiten offen, und total spannend, weil es altersübergreifend ist. Also Krippe und Kindergarten gemischt. Und
Cool, ja.
durch diese Öffnung haben wir uns Gedanken gemacht, oh, wie macht man das mit dem Morgenkreis? Weil die Krippenkinder, also die schaffen es ja noch nicht so lange im Morgenkreis, aber die Kindergartenkinder, die sitzen da teilweise stundenlang und zelebrieren ihren Morgenkreis. Wie machen wir das? Und in dem Zuge ist entstanden, dass der Morgenkreis einfach freiwillig ist und dass man aufstehen kann, wenn man keine Lust mehr hat. Und wir haben das mit den Kindern besprochen und mit den Kindern aufgebaut und es ist immer wieder der Satz gefallen, jeder bekommt das, was er braucht. Und dann hatten wir einen Morgenkreis, haben wir uns getroffen, jeder, der Lust hatte, war dabei, wir haben über Themen gesprochen. Und im Hintergrund neben dem Morgenkreis hat im gleichen Raum ein Mädchen im Rollenspielbereich gespielt und war da ganz leise, hat vor sich hingespielt, ist da eingetaucht in ihr Spiel. Und irgendwann kam die Frage im Kreis auf, warum spielt die da jetzt? Wir machen ja gerade Morgenkreis. Und es war sofort die Antwort von allen Kindern, weil die das jetzt braucht.
Wie
Und damit war
schön.
es für alle in Ordnung.
Ja.
Also es war für mich nochmal so eine Situation, wo ich mir dachte, ja, die Kinder verstehen es. Und
Ja.
zwar total und viel schneller als wir. Für die Kinder ist es selbstverständlich.
Okay, ich habe noch eine bisschen kontroverse Frage vielleicht.
Oh.
Aber mich interessiert ernsthaft, was du dazu sagst.
Ja.
Es wird gerade wieder ganz viel oder eigentlich immer. Es gibt ja so ein paar Themen, wenn du die auf Social Media bringst, da geht's ab. Ja, da kannst du das Internet sprengen innerhalb von 3 Sekunden, so gefühlt, ja.
Ja.
Und eine Sache ist ja genau diese Sache mit der Individualität. Jetzt wird so viel Wert gelegt auf Individualität und dann werden die Kinder gar nicht gemeinschaftsfähig. Und wenn man das jetzt so hört, wie du das erzählst, ne, die Kinder, also das eine Kind hat dann einfach was anderes gebraucht, für die Kinder war das okay. Was würdest du sagen, wenn dir Leute sagen, das ist aber gar nicht gut für die Gemeinschaft jetzt?
Um Gottes Willen, das ist das Beste, was wir für die Gemeinschaft tun können. Also das ist ja das sage ich in meinen Fortbildungen auch ganz oft. Wenn wir an einen Menschen denken, den wir unwahrscheinlich gerne mögen, oder an irgendjemanden in der Gesellschaft, dann haben wir doch meistens jemanden im Kopf, der total hilfsbereit ist, der verständnisvoll ist, der offen ist. Und wie erreiche ich das besser als mit Verständnis, mit Offenheit? Also das, was ich den Kindern vorlebe, das nehmen die Kinder ja auch an. Und die erleben mich als Fachkraft ja oder auch meine Kollegen dabei, wie wir verständnisvoll auf Kinder zugehen, auch auf sie selber zugehen, wie wir Lösungen finden für Herausforderungen und können das dann auch selber annehmen. Ich sehe es auch ganz oft in meinem Alltag, dass Kinder ähnliche Sätze verwenden wie ich. Oder dass sie zum Paraphrasieren anfangen, wenn ich mir dachte, wow, okay, das ist offensichtlich vorgelebt. Also so das Vorbildsein ist für mich das Allerwichtigste. Ja, und wenn es um Gesellschaft geht, also wie erreiche ich das besser als mit Partizipation, wo wir direkt in der Demokratie mit drin sind, oder mit Inklusion, wo wir sofort in der Teilhabe sind. Also das ist für mich die Lösung für die Frage.
Ja, voll. Du hast es auch schon ein paar Mal gesagt, es geht um Teilhabe. Da habe ich manchmal den Eindruck, Teilhabe wird ein bisschen verwechselt mit dabei sein. Weißt du,
Ja,
was ich meine?
ja, ja.
Wie erklärst du, also ja, was ist der Unterschied zwischen Teilhabe und ich bin halt nur dabei?
Teilhabe geht weit hinaus über ich bin ja nur dabei. Also bei ich bin ja nur dabei, da wären wir jetzt mit meinen Augen wieder so ein bisschen bei der Integration. Also zu sagen, ja, du darfst ja mitmachen, wir nehmen dich halt. Und Teilhabe geht für mich weit darüber hinaus. Also zu schauen, wie werde ich eine Gruppe, wie werde ich eine Gesellschaft, wie kann ich jedem ermöglichen, dass am Ende jeder die gleichen Chancen hat. Also wie, wenn wir wieder an den Punkt, wie sprenge ich das System so auf, dass jeder da denn gut Platz finden kann. Und nicht, dass wir einen nur irgendwie so ein bisschen mitziehen, weil der ist halt jetzt auch dabei, sondern dass es ganz selbstverständlich ist, dass alle Kinder die gleichen Chancen am Ende haben.
Also ich habe jetzt, es tut mir fast ein bisschen leid, aber ich bringe jetzt doch noch mal ein Beispiel von einem Kind, das vielleicht einen Rollstuhl benutzt, ja,
Ja.
und vielleicht auch ansonsten schwerst mehrfach behindert ist, ja. Das hätte jetzt von der Inklusion her das Recht, in eine ganz normale Regeleinrichtung zu gehen, um einfach mal diese Begrifflichkeiten zu nutzen, ja. Es hätte das Recht. Und jetzt würde dabei sein bedeuten, das Kind ist halt im Morgenkreis auch dabei. Man würde den Rollstuhl in den Morgenkreis schieben und das Kind wäre halt mit dabei. Und ansonsten würde man jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, also nicht unbedingt sehr viel mehr drauf achten, ne? Es ist halt mit da, so. Und Teilhabe für dieses Kind würde bedeuten, man versucht zum Beispiel den Morgenkreis mit irgendeiner haptischen Erfahrungen aufzupimpen.
Ja,
So?
zum Beispiel, ja. Je nachdem, was für das Kind dann spannend ist, was das Kind braucht. Wir hatten auch neulich den Fall, ein Kind mit einer motorischen Einschränkung konnte die Pinsel nicht gut halten. Der war zu schmal, der war zu dünn, es hätte einen dickeren gebraucht. Dann gebe ich nicht dem einen Kind einen dickeren, sondern dann statte ich das Atelier mit verschiedenen dicken Pinseln und Stiften aus, sodass jeder diese Möglichkeit hätte und so, dass es nicht nur so ein Sonderfall ist von wegen, ja, der kriegt halt jetzt den dicken Pinsel, wenn es hilft, sondern dass es ganz selbstverständlich ist, dass es für jeden irgendwo den passenden Pinsel gibt. Ein ganz, ganz banales Beispiel. Oder wir haben in unserer Einrichtung auch so Schallschutzkopfhörer, falls mal zu laut werden sollte, wo man sich einen Rückzug suchen kann, Fidgets, Spielzeug und ähnliches. Und das ist immer für alle Kinder zugänglich. Und der das braucht, der nimmt sich das. Also das können unsere Kinder tatsächlich sehr, sehr gut unterscheiden. Am Anfang ist da total der Hype drauf und jeder möchte das mal ausprobieren und mal anschauen. Und dann merkt man, dass die Kinder total verstanden haben, wofür das ist, wie das auf sie wirkt, ob ihnen das gut tut und sich das dann holen, wenn sie es brauchen. Ganz unabhängig von Diagnosen und Co.
Ja, also wie gesagt, tut mir jetzt auch total leid, dass ich jetzt doch da nochmal drauf gekommen bin, aber ich
Ja,
glaube
alles
einfach,
gut.
dass das die Fragen sind, die sich Fachkräfte auch tatsächlich stellen. Also
Ja.
da können wir ja jetzt hier dreimal sagen, es geht am Ende nicht um die Diagnose, sondern ich wollte einfach gern jetzt hier so ein ganz praktisches Beispiel haben. Ja, ob dann das
Ja.
wirklich passiert oder nicht, ist ja immer auch nochmal was anderes. Gibt's? Hast du schon mal erlebt, dass ein Kind in der Kita nicht zurechtkam? Warum auch immer? Dass man das nicht hinbekommen hat, die Kita für das Kind so zu gestalten, dass es klarkommt?
Ich persönlich habe es tatsächlich noch nie erlebt. Nee. Ich bin jetzt noch nicht so lange Erzieherin, vielleicht liegt es auch daran. aber tatsächlich habe ich selber noch nicht erlebt. Mich würde tatsächlich interessieren, an was es dann scheitert, wo da das System ist, was nicht gesprengt werden kann, woran das liegt. Wir haben bisher tatsächlich für alles eine gute Lösung finden können.
Okay. Ja, weil das finde ich total interessant, weil das ist so eine Diskussion, die ich immer mal wieder habe, wenn es um herausfordernde Verhaltensweisen geht oder so, ne? Dass es dann heißt, aber das ist was, das können wir hier nicht leisten.
Dann ist die Frage, warum?
Ja.
Warum kann man das nicht leisten? Oder was müsste man denn überhaupt leisten?
Ja.
Da sind ja oft ganz utopische Vorstellungen dahinter, wo es vielleicht bloß so ein kleines Schräubchen braucht, was man vielleicht lockert.
Hast du da irgendwie ein Beispiel? Was könnte so ein kleines Schräubchen sein?
Also für uns war ein kleines, großes Sträubchen, unseren Tagesablauf total zu lockern, da überhaupt nicht mehr nach festen Uhrzeiten zu gehen. Wir haben zum Beispiel im Krippenalter auch Kinder, die machen noch zwei Mittagsschlafe bei uns, die schlafen vormittags auch nochmal. Und anstatt, dass das Kind da regelmäßig an seine Grenzen kommt und irgendwo wir dann als Fachkräfte natürlich auch bei der Begleitung des Kindes, schläft dieses Kind halt nochmal. Oder kommen wir wieder auf den Klassiker Morgenkreis zurück. Das ist so ein Cliffhanger-Thema. Auch den Morgenkreis gibt es bei uns nicht jeden Tag und der ist freiwillig und auch nicht zu einer festen Uhrzeit. Oder auch die Inhalte vom Morgenkreis. Also wenn ich merke, Ich spreche jetzt den fünften Tag in Folge, welcher Tag heute ist, welches Wetter wir haben, wie viele Kinder heute da sind und tralala. Und an Tag 3 fangen schon die ersten ein einzunicken. Dann muss ich mir auch dafür so ein bisschen was Neues überlegen. Also die Frage ist immer, gerade wenn es jetzt um herausforderndes Verhalten geht, was ist der gute Grund für dieses Verhalten? Also warum zeigt das Kind dieses Verhalten? Irgendwo ist herausforderndes Verhalten ja ein Lösungsversuch für irgendeine Herausforderung, die das Kind gerade hat. Und oft komme ich an den Punkt, dass die Herausforderung des Kindes ist, in dem Moment nicht gesehen zu werden, in dem Bedürfnis nicht wahr und ernst genommen zu werden. Und wenn es zum Beispiel in dem Morgenkreis darum geht, jetzt mal eigene Themen mit einzubringen und sich das äußert, vielleicht in viel Reinrufen oder laut sein oder ähnlichen Dingen oder ein Bewegungsbedürfnis, das sich äußert in Rumhüpfen, Aufstehen und vielleicht auch irgendwas umschmeißen oder ähnliches. Für mich ist so der springende Punkt, das Bedürfnis dann dahinter zu sehen, unabhängig davon, ob wir jetzt im Morgenkreis sitzen oder nicht, dem Kind es möglich zu machen, dass da ein Bedürfnis erfüllt wird, sei es Bewegung, sei es sich mitteilen zu wollen. Und dann habe ich das System in dem Moment gesprengt, den typischen Morgenkreis, in dem wir jetzt sitzen, zuhören und miteinander sprechen. Aber ich habe für das Kind einen unwahrscheinlich wertvollen Moment geschaffen, einen Moment gesehen zu werden, gehört zu werden, ernst genommen zu werden.
Ich habe jetzt gerade überlegt, du hast gesagt, ihr habt komplett eigentlich euren Tagesablauf unabhängig von diesen Uhrzeiten. Wie habt ich wüsste gerne, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das schrittweise aufgelöst oder wie? Wie ging das? Und wie kommen die Kinder damit zurecht? Weil das Hauptgegenargument, das ja immer kommt, ist, also wenn ich das sage, ne, ist immer, dann sind aber die Kinder verunsichert und dann wissen die ja gar nicht mehr, was sie machen sollen. Also, das sind ein bisschen zwei Fragen.
Also das klingt jetzt sehr extrem. Wir sind Schritt für Schritt gegangen, tatsächlich. Also wir waren auch radikal. Unsere Öffnung haben wir von einem Tag auf den anderen gemacht. Wir waren in einer offenen Einrichtung hospitieren, sind da 2 Stunden nach Hause gefahren und auf diesem Heimweg haben wir alle zusammen beschlossen, wie wir es machen und dass wir es machen. Und am nächsten Tag waren wir offen. Das war radikal und das war nicht der Schritt, den ich jedem empfehlen würde. Wir haben danach ordentlich zu schnaufen gehabt, aber auch das haben wir gut geschaffen. Und alle anderen Strukturen, die wir jetzt so gerade, wenn es um Uhrzeiten und ähnliches geht, die haben wir Schritt für Schritt abgebaut. Also da ging es ganz schnell, dass wir zum Beispiel gesagt haben, boah, der Morgenkreis, typische Uhrzeit 9 Uhr, passt irgendwie gar nicht. Jetzt ist nämlich 9 Uhr und die Kinder spielen so vertieft und so fokussiert, von dem braucht jetzt keiner Morgenkreis. Und dann haben wir das den Kindern auch gesagt und gesagt, boah, wir sehen, ihr seid gerade richtig vertieft im Spiel. Ihr arbeitet vielleicht gerade an dem Projekt. Eigentlich wäre jetzt 9 Uhr Morgenkreis. Was haltet ihr davon? Verschieben wir es? Lassen wir es ausfallen? Sprechen wir nachher nochmal, ob ihr überhaupt Lust habt auf einen Morgenkreis. Und dann verunsichert es die Kinder auch nicht, weil ich es mit den Kindern abgesprochen habe, weil die mit einbezogen waren, weil die auch ihre Meinung dazu sagen konnten. Das, was ich im Grunde mache, ist meine Beobachtungen in Worte zu fassen und dann die Meinung der Kinder einzuholen. Also ich sehe, es bräuchte vielleicht keinen Morgenkreis. Wie geht es denn euch damit? Und ähnlich machen wir das. Also wir haben ein Frühstücksbuffet. Das steht von in der Früh, bis es dann Mittagessen gibt. Also da stellt sich die Frage nach Uhrzeit tatsächlich automatisch gar nicht. Aber auch da, bevor das Frühstücksbuffet weggeräumt wird, bespreche ich das mit den Kindern nochmal, sage, jetzt wird es langsam weggeräumt. Wer noch Hunger hat, geht nochmal, nehmt euch was. Danach ist dann das Mittagessen da. Also auch da bin ich mit den Kindern in konstanten Austausch. Oder auch so kleine Absprachen wie Kind XY ist müde. Ich gehe mit dem Kind schon mal schlafen. Dafür ist Fachkraft XY jetzt mit euch da. Also, dass ich die Kinder damit einbeziehe. Also es ist schließlich auch das Leben und der Tag der Kinder. Ich glaube, das wird ganz, ganz oft vergessen, dass man einfach mit denen reden kann, die man einbeziehen kann, die nach ihrer Meinung fragen kann. Also die sind nicht nur da, um von uns irgendwie bespaßt zu werden, oder die sind Teil des Ganzen, was wir hier tun, und zwar der größte Teil. Und die Kinder damit einzubeziehen, mit ihnen abzusprechen, ihre Meinung einzuholen, das ist in meinen Augen das A und O. Und wenn ich als Kind weiß, Dann, wenn ich was brauche, dann ist jemand da und dann bekomme ich das. Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Essen oder Schlafen geht, dann haben die auch keine Unsicherheiten mehr, weil die wissen, okay, wenn ich es brauche, bekomme ich es. Da muss ich mir keine Gedanken machen, oh, wann ist denn jetzt das Mittagessen nochmal, weil so langsam hätte ich Hunger, sondern dann kann ich ganz offen sagen, ich möchte was essen oder in unserem Fall jetzt einfach ans Buffet gehen und sich jederzeit was nehmen.
Ich habe gerade einen Gedanken im Kopf, aber da ist ein bisschen absurd auch. Also mein Verständnis von Partizipation ist ungefähr das, was du gerade beschreibst als Inklusion.
Ja, ich glaube, dass weder Partizipation ohne Inklusion geht, noch Inklusion ohne Partizipation. Ich glaube nicht, dass das funktionieren kann, weil sich die Themen nicht viel nehmen. Also klar gibt es strukturelle Unterschiede bei Inklusion und Partizipation, aber ich glaube nicht, dass das eine ohne das andere existieren kann.
Ja, das glaube ich auch. Und es ist halt, wie du es vorhin auch schon irgendwo gesagt hast, auch Bedürfnisorientierung ist ja genau das. Also es ist ja wirklich so dieser Dreiklang an der Stelle. Es macht so,
Ja.
also weißt du, es macht so viel Sinn. Und dann, ja, ist ja so. Und dann höre ich auch Leute immer, die sagen, ja, man muss den Kindern auch mal was zumuten und so. Und das Interessante ist, dass hinter diesem Zumuten, zumindest meiner Erfahrung nach, ganz oft steckt, zumuten im Sinne von die Regeln, die sich die Erwachsenen ausgedacht haben oder der Tagesablauf, den sich die Erwachsenen ausgedacht haben. Und das Zumuten, das du gerade beschreibst, ist ja ein Zumuten von, ich glaube daran, dass die Kinder verstehen können, was um sie herum passiert, wenn ich sie mit
Ja.
einbeziehe.
Ja, total. Also gerade auch Regeln, jetzt hast du es so schön angesprochen. Bei uns gibt es genau eine Regel und die heißt, jeder muss sich wohlfühlen. Und wenn das nicht passiert
Das
oder
ist
wenn sich
schön.
jemand unwohl fühlt, dann kommen wir zusammen und dann sprechen wir drüber und finden gemeinsam eine Lösung. Das Beispiel ist ja immer so der typische Bauteppich, auf den vier Kinder dürfen. Warum sollen da jetzt nicht sechs Kinder spielen dürfen, wenn es super klappt? Natürlich, wenn da 38 Kinder spielen und es eskaliert, dann gehe ich mit den 38 Kindern, also vielleicht ein bisschen übertrieben, gehe ich zusammen und sage, boah, wisst ihr noch, mir ist wichtig, jeder soll sich hier wohlfühlen und ich habe das Gefühl, ihr fühlt euch nicht wohl. Vielleicht gibt es ja dann schon Kinder, die sich beschweren oder schon Tränen, die kommen. Und dann müssen wir eine Lösung finden. Dann setzen wir uns zusammen, was können wir tun, damit sich hier alle wieder wohlfühlen. Da hätte ich dann übrigens auch wieder diese gesellschaftsfähigen Kinder, über die wir vorhin gesprochen haben. Problem und Lösung. Also unsere Kinder können unwahrscheinlich gut Lösungen finden, weil die von Anfang an da mit einbezogen waren und das mittlerweile selber wunderbar können.
Ich hatte gerade noch einen Gedanken oder eine Frage und jetzt ist es weg, weil ich das so schön finde, ne? Diese Idee von jeder muss sich wohlfühlen. Ah, ich hab's wieder. Der pädagogische Auftrag wird immer noch verstanden als wir machen diesen Tagesablauf und dann gibt es verschiedene pädagogische Angebote, die eigentlich mehr oder weniger auch ein Pflichtprogramm sein können. Und bei euch ist es ein bisschen so, der Alltag ist eigentlich das pädagogische Angebot. Alles,
Ja,
was da so
bin.
stattfindet, ne?
Ja, natürlich gibt es bei uns auch Angebote, um Gottes Willen. Die sind aber freiwillig und die gehen nicht von den Fachkräften aus, sondern die leben von den Ideen der Kinder. Also da ist auch so ein bisschen die Frage, was lege ich als Angebot aus? Ich habe auch Auszubildende bei mir in der Kita, die von der Schule natürlich die Vorgabe haben, Angebote durchzuführen. Die Frage ist dann, wie führe ich diese Angebote durch? Und das da habe ich wunderbare Beispiele, wie das richtig gut gelingen kann.
Hey, und weißt du, ich hatte echt jahrelang so das Gefühl, ich mache das nicht gut, weil ich mache keine Angebote. Dabei alles, was ich halt nicht gemacht habe, waren diese klassischen geplanten Angebote, wie
Ja.
man sie halt kennt. Aber ich hatte jeden Tag so Sachen wie ich lese euch noch was vor oder wir können noch mal die Trommeln rausholen oder wir gehen jetzt in den Garten oder ich baue euch irgendwie eine Bewegungsleiter oder irgendwas, ne? Und das sind ja auch Angebote, aber die finden halt im Alltag irgendwie statt und sind nicht so hervorgehoben, so nach dem Motto, ja, ich mache da jetzt das Angebot und dann muss irgendwie sich der ganze Tagesablauf darum drehen, damit es dann auch stattfinden kann. Das finde ich finde das echt ein wichtigen Gedanken, das nochmal kurz einmal so zu fassen, dass es gibt für beides wahrscheinlich eine Berechtigung und das eine ist halt ein bisschen lockerer vielleicht wie das andere. Weiß ich nicht. Du hast vorhin auch gesagt, ihr arbeitet jetzt offen. Das ist auch sowas, was ich immer wieder höre, dass Inklusion im offenen Konzept nicht geht.
Weil da alles zu durcheinander und
Ja,
unstrukturiert ist.
ja.
Ja, das höre ich auch ganz oft. Dann ist das keine offene Arbeit. Also offene Arbeit heißt nicht, das wird ganz oft verwechselt, offene Arbeit ist nicht offene Türen.
Ja.
Offene Arbeit ist offen für die Bedürfnisse sein der Kinder, eine offene Haltung den Kindern und Menschen, mit denen ich arbeite, gegenüber zu haben. Und das schließt für mich aus, dass es unstrukturiert und durcheinander und Chaos überall ist. Das passt für mich gar nicht zusammen. Wir können da jetzt gut reden. Wir kriegen auch immer den Vorwurf, ihr seid ja so ein kleines Haus. Also wir haben 40 Kinder insgesamt. Da kann das schon gehen, aber wir haben den gleichen Personalschlüssel und wir haben auch nicht mehr Räumlichkeiten, als für 40 Kinder genehmigt sind. Also die Rahmenbedingungen, die haben wir auch alle gleich und es kann sehr gut funktionieren. Wir sorgen, also gerade dadurch, dass wir altersoffen arbeiten, also Krippe und Kindergarten gemischt, haben wir von Anfang an festgelegt, okay, wir wissen, allein schon durch das Entwicklungsstadium der Kinder können da andere Grundbedürfnisse sein. Wie werden wir denen gerecht? Und dadurch war für uns die logische Konsequenz, es gibt eine Art Schutzraum für die Krippenkinder. So war es am Anfang. Einen Raum, wo die Schutz erfahren, wo die uns als Bezugspersonen haben. Der ist auch eingerichtet wie eine Art Gruppenraum. Also die finden da tatsächlich auch alles, was sie für ihre Bedürfnisse und Interessen brauchen. Trotzdem dürfen die jederzeit in die Öffnung gehen, wenn sie das möchten. In den anderen Räumen haben wir dann Funktionsräume. Und mittlerweile ist es so, das ist der Rückzugsraum für die Krippe, auf jeden Fall. Aber es gibt auch ganz viele andere Kinder, die sagen, sie brauchen mal kurz eine Pause, sie gehen mit in den Raum. Oder sie brauchen mal kurz eine Pause, sie gehen in unseren Snuselraum. Oder wenn ich merke, ein Kind braucht gerade viel Bewegung, hat ein großes Bedürfnis nach Bewegung, dann kann der jederzeit in die Turnhalle gehen. Also für mich ist offene Arbeit das Perfekte, wenn es um Bedürfnisorientierung geht, weil ich für jedes Bedürfnis ausreichend Raum habe, um den Kindern zu ermöglichen, das auszuleben. Und gleichzeitig, am Anfang begleite ich das natürlich mit den Kindern, logisch, aber irgendwann schaffen die Kinder das selber, zu merken, was möchte ich ihnen jetzt eigentlich gerade tun, was tut mir jetzt gut und können dann selbstständig in den jeweiligen Raum oder zu der jeweiligen Fachkraft gehen, je nachdem, was sie gerade brauchen oder was sie interessiert. Das ist für mich offene Arbeit und nicht, wir reißen alle Türen auf und die Kinder sind überall. Also das braucht Begleitung. Eine gute Freundin von mir sagt immer, in der offenen Arbeit brauchen wir noch mehr Strukturen, um irgendwie dem gerecht zu werden. Und ja, die brauchen wir. Wir brauchen noch mehr Strukturen, wenn sie denn flexibel sind.
Ja, und ich glaube vor allem Strukturen dafür, wie Absprachen getroffen werden, damit einfach die Fachkräfte wissen, wer läuft denn wann von A nach B. Wer ist wann in welchem Raum, ne? Also ich glaube, das ist so das, was es echt braucht dann an der Stelle. Und ich finde es total wichtig, den Punkt, den du gesagt hast. Das heißt ja nicht, die Türen sind einfach offen und alle rennen wild durcheinander. Und deshalb glaube ich, dass man auch in Stammgruppen, wo man ja so immer so die Türen so geschlossen sieht im Kopf, dass man auch in Stammgruppen offen arbeiten kann, wenn man im Kopf offen ist für Bedürfnisse von Kindern und was brauchen die gerade und welche Möglichkeiten haben wir noch. Und dann entstehen ja auch so Sachen wie, das eine Kind geht mal das andere Kind in der anderen Gruppe besuchen oder man geht jetzt in den Turnraum und dann treffen sich da Kinder aus verschiedenen Gruppen oder was weiß ich, ne? Also das ist ja immer so das, wo ich denke, das Wichtige ist wirklich, dass es gute Kommunikationswege gibt unter den Erwachsenen und dass es irgendwie eine möglichst gleiche Haltung angeht, was Bedürfnisse und Partizipation. Quatsch, das ist, jetzt habe ich einen falschen Satz gesagt, ich hatte ein falsches Wort drin. Also, dass es eine gleiche Haltung gibt, was eben Bedürfnisse und Partizipation auch angeht. Und dann, glaube ich, kann es total gut funktionieren und dann wäre man ja auch schon wieder ein Stückchen weit bei Inklusion.
Ja,
Also,
total.
ne?
Haltung ist das A und O. Die Haltung, meine eigene und die im Gesamtteam, das ist das A und O. Ich glaube tatsächlich trotzdem, dass ich in einem gruppenbezogenen Arbeiten irgendwann an eine Grenze komme. Gerade wenn es darum geht, warum ist das also dass Kinder in andere Gruppen gehen, warum ist das nur ein Besuchen? Warum dürfen die da nicht einfach so hingehen, wenn sie dahin möchten? Und schon auch die Frage, wie werde ich in einem Raum gleichzeitig einem Ruhebedürfnis und einem Bewegungsbedürfnis gerecht? Wie kann ich das miteinander vereinbaren? Da kann man bestimmt gute Lösungen finden. Für mich ist da tatsächlich die einfachste Lösung zu sagen, wir trennen das, einen Bewegungsraum, einen Ruheraum und haben das automatisch. So ein bisschen, warum haben wir in einer Kita fünf Puppenecken, fünf Bauecken, fünf Maltische, anstatt einfach jeden Raum darauf zu spezialisieren? Trotzdem, absolut, die Haltung ist das A und O. Und an der Haltung, die Haltung ist so das Entscheidende, für die Kinder ja auch. Das ist in der offenen Arbeit schon auch nochmal so ein Punkt. Ich kann jederzeit zu jeder Fachkraft gehen. Also wir sind verschiedene Fachkräfte, wir haben alle unterschiedliche Charaktere, auch wenn wir alle die gleiche Haltung haben und alle hinter der Pädagogik stehen. Trotzdem wird es Kinder geben, die eine Fachkraft mehr mögen oder die andere Fachkraft, weil das einfach besser zusammenpasst. Ich sage da mal ganz gern, meine Kollegin und ich, wir könnten unterschiedlicher nicht sein. Ich bin laut und red viel und immer voll in Action. Und meine Kollegin ist so ein bisschen der Ruhepol in der Gruppe. Und das merken wir natürlich auch an den Kindern, wo die gerade hingehen, was sie gerade brauchen. Und das kann ich im Offenen natürlich noch viel besser leisten, da die entsprechende Fachkraft zu besuchen oder bei der entsprechenden Fachkraft zu sein, als im gruppenbezogenen. Das heißt aber nicht, dass gruppenbezogenes Arbeiten schlecht ist, um Gottes Willen. Für mich ist es nur die Lösung, wenn es um Bedürfnisorientierung und vor allem auch um Inklusion geht.
Ja, ich glaube, ich habe verstanden, wie du es meinst, hoffe ich. So. Wir quatschen schon richtig doll lange. Ich würde dich gern zum Schluss fragen, gibt es eine Sache zur Inklusion, die dir total wichtig ist, an der wir jetzt nicht vorbeigekommen sind?
Ha, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, das Allerwichtigste für mich ist eine offene Haltung, eine inklusive Haltung und die Barriere im Kopf freizuschaffen, sich von für sich Gewohntem zu lösen und sich trauen, neue Wege zu gehen, Dinge auch mal auszuprobieren. Also wir haben ganz oft auch zu unseren Eltern gesagt, wir versuchen das jetzt einfach mal, ob das für uns passt und wenn nicht, dann geht es wieder zurück. Also auch mal den Mut dazu haben, sich auszuprobieren und da Erfahrungen zu sammeln und vielleicht auch mal zu scheitern.
Ja, eben, das denke ich auch. Man kann ja immer auch wieder sagen, oh, das hat nicht geklappt. Das machen
Ja,
wir wieder rückgängig. Ja,
total. Nur
ja.
weil man jetzt vielleicht irgendwo was gehört hat, was gut klappt, heißt das ja nicht, dass es automatisch für alle passt.
Ja, sehr schön. Wenn man dich jetzt erreichen möchte, wo könnte man dich finden?
Also man findet mich auf Instagram unter laura.merkle und ansonsten darf man mir auch gerne einfach direkt eine E-Mail schreiben an laura.merkle@t-online.de. Da erreicht man mich auch immer.
Und hast du auch irgendwie eine Homepage, wo man dich erreichen kann?
Nein, tatsächlich nicht. Meine Generation macht das alles über Instagram. Nein, Homepage habe ich keine, nur Instagram.
Irgendwie? Nee.
Nein, nein,
So weit geht es dann auch nicht.
nein.
Okay,
Dafür bin ich zu
gut,
alt. Nein, so
also
funktioniert
Instagram und die E-Mail-Adresse. Und hast du aktuell irgendwie Termine beim Pädagogikum oder bei Mirakita, wo du sagst, das wäre cool, wenn wir das vielleicht noch mit verlinken, weil dann verlinke ich das gerne auch. Dann könnte man ja zu dir direkt gehen und eine Fortbildung machen.
tatsächlich erst ab 2027, das ist noch im Prozess. Und das, was aktuell ist, das ist tatsächlich schon eine bestehende Gruppe.
Ja,
Also ab
okay.
2027, aber das findet man dann auf meiner Instagram-Seite oder bei Merakita oder bei Pädagogikum. Genau, das findet man dann, wenn es soweit ist.
Sehr gut. Also du bist weit ausgebucht im Voraus. Würdest du auch, das habe ich dich noch gar nicht gefragt, würdest du auch einfach so in Teams kommen schon?
Ja, mache ich auch ganz oft.
Ja, okay. Also dann E-Mail schreiben oder auch über Insta anschreiben. Sehr gut.
Ja, sehr gerne.
Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich fand das ein richtig schönes Gespräch und ich finde, das hat einfach nochmal richtig gezeigt, wie alltagsnah Inklusion ist. Ich glaube, das hat jetzt schon auch so ein paar Bedenken vielleicht rausnehmen können, die Leute haben. Das
Das
finde ich gut, hat
wäre
mir
schön, ja.
gut gefallen. Vielen Dank, dass du hier warst nochmal.
Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. So, und für alle anderen, die zuhören, danke, dass du jetzt hier fast eine Stunde mit uns Zeit verbracht hast. Und nächste Woche ist wahrscheinlich eine Pausewoche und dann gibt es wieder eine neue Folge zu irgendeinem Thema, von dem ich jetzt noch nicht weiß, welches es ist. Bis dahin, ciao.